Wechselzone des Lebens. Der Podcast für lebenserfahrene Menschen, die etwas verändern wollen. Von und mit Thomas Tietze.
Ja, hallo, hier ist der Thomas vom Podcast Wechselzone des Lebens, dem Podcast für lebenserfahrene Menschen. Ja, und heute gibt es eine Premiere beim Podcast. Wir haben heute nämlich eine Interviewpartnerin und ich freue mich sehr, zu Gast zu sein bei Frau Katja Kerschkens in der schönen Eifel. Und ich glaube, und ich werde da nicht zu viel versprechen, wir werden ein richtig schönes und sehr interessantes Gespräch haben. Hallo Frau Kerschkens.
Hallöchen, ich freue mich drauf.
Ja, Frau Kerschkens, wir sind ja hier in der Eifel, in der Hocheifel, in einer gewissen Nähe zum Nürburgring. Mhm. Wenn ich die Ruhe derzeit so wahrnehme, es ist kein Wochenende, es ist kein Rennen.
Also im Moment ist es relativ ruhig, aber das heißt nichts, weil manchmal sind Privatfahrten oder halt Einstellfahrten von Firmen, da ist immer irgendwas los. Oder halt große Events. Also das Gerücht, dass der Nürburgring tot ist, ist absolut falsch. Hier ist die Hölle los.
Deswegen nennt man es, glaube ich, an bestimmten Ecken auch die grüne Hölle.
So ist das.
Am Nürburgring.
Genau.
Prima. Ja, wir haben, wenn man sie googelt, dann stößt man auf ganz viele Fundstellen von Rhetorik über Vorträge, Seminare. Wir werden das gleich eins nach dem anderen mal besprechen. Wenn Sie sich selber in kurzen Worten beschreiben müssten, wie würden Sie das machen?
Ich bin ein Bühnenmensch. Ich war schon immer auf der Bühne. Und zwar in der Schule schon im Theater, mit Musik war ich auf der Bühne, ich war Schlagzeugerin viele Jahre lang. Und ich habe dann irgendwann gedacht, bring doch mal den Leuten das bei, was du selber schon machst. War ein bisschen bläugig, aber ich wurde dann von einem auf den einen Tag Rhetoriktrainerin und mache seitdem Vorträge, Seminare, Coachings. Und das wirklich auch mit dem Erfolg, dass ich mittlerweile wohl auch einen Namen habe als die Redenstrafferin. Wobei straff nicht unbedingt kurz, aber auf jeden Fall kurzweilig heißt. Und damit habe ich die letzten fast 17 Jahre verbracht.
Rhetorik ist ja für viele, die möglicherweise mal gefordert sind, auf einer Party oder im Büro eine Rede oder eine Ansprache zu halten, ja so ein Buch mit 7 Siegeln. Gibt es eigentlich für den normalen Redner, möchte ich mal nennen, so 1 bis 2 Tipps, an was er sich halten sollte?
Also ein ganz, ganz wichtiger Tipp von meiner Seite ist auch, das mache ich auch regelmäßig mit meinen Kunden, auf gar keinen Fall eine Rolle spielen. Weil viele glauben, wenn sie vor Publikum treten, müssen sie dann eine bestimmte Rolle spielen. Jetzt bin ich Präsentator, jetzt bin ich Redner. Nein, bitte nicht. Ich möchte, und das trainiere ich auch mit den Menschen, dass die wirklich so nah wie möglich bei sich selber sind. Und wenn da mal ein Elber rauskommt oder mal ein Holperer oder Stolperer, ist es völlig Wurst, weil die Leute, die den Menschen da vorne stehen sehen, wollen den Menschen sehen und nicht irgendeine Rolle. Und wenn ich eine Rolle sehen will, gehe ich ins Theater. Wenn ich aber eine Rede höre, dann will ich den Menschen auch erleben. Und je näher man an sich selbst ist, umso besser ist die Wirkung. Und ich meine, ich habe selber an der eigenen Leib erfahren, wenn ich mein eigenes Thema plötzlich auf die Bühne bringe, das funktioniert am allerbesten.
Und ich denke auch, dass es auch natürlich die Übung macht. Das heißt, sich ganz bewusst da seiner Befürchtung stellen, einfach sagen, ich probiere es einfach mal.
Ja, also meine Bitte oder mein Tipp an die Leute, die sagen, ich muss auch immer meine Rede halten, ja, und zwar so oft wie möglich. Wenn der Opa Geburtstag hat, ding, 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 gegen Glas schlagen und 3 oder 4 Sätze sagen. Einfach nur, um es immer mal wieder zu machen, um immer wieder diese Hemmschwelle zu überwinden und damit letztendlich auch immer mehr in die Übung reinzukommen. Also reden vor Publikum kann man nur vor Publikum, genau wie man schwimmen nur im Wasser lernt. Also von daher kann ich nur sagen, so oft wie möglich, klar auch Kleinigkeiten nutzen und dann wird es immer routinierter, immer selbstverständlicher. Und noch was, wenn man aufgeregt ist, hey, das ist cool. Das ist nämlich ein Zeichen dafür, dass der Körper offensichtlich funktioniert. Der schickt Adrenalin an die Zellen und auf die Art und Weise weiß ich genau, jetzt bin ich vollkommen da. Und wie hat Mick Jagger mal gesagt, wenn man vor 70.000 Menschen auftritt und nicht nervös ist, auch nach 50 Jahren, dann ist man nicht normal. Also von daher kann ich nur sagen, Nervosität ist gut und Übung ist noch besser.
Das glaube ich, danke. Und ich denke auch, man sollte sich auch immer sagen, dass die vor einem sitzen und möglicherweise ein Wort der Kritik dann hinterher loslassen, selber gar nicht in der Lage wären, das vorne in dieser Güte zu machen, wie du es weißt.
Das Witzige ist ja, wenn jemand auf einer Bühne wirklich mal hängen bleibt oder man merkt, er ist nervös, was passiert mit den Leuten im Publikum? Da entsteht eine höhere Nähe, größere Nähe, weil nämlich jemand dann sagt, mein Gott, wenn ich da oben stehen würde, ja, das wäre ja furchtbar, das könnte ich auch nicht, dann tut der einem vielleicht sogar noch leid. Also von daher kann ich damit nur Pluspunkte sammeln, wenn ich da oben als Mensch, auch als Mensch wirke.
Prima, ich denke, das ist wirklich für den einen oder anderen wirklich mal der Anlass zu sagen, ich probiere es einfach mal.
Genau, einfach tun.
Sie haben eben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, was für den Redner gilt, aber ich glaube, was allgemein auch gilt, die Authentizität bei Menschen. Das heißt, so zu sein, wie man selber ist.
Ja.
Jetzt haben Sie ja auch, das ist ja auch kein Geheimnis, sicherlich auch eine Situation, die zumindest ungewöhnlich ist, beziehungsweise Sie auch täglich fordert. Könnten Sie dazu was sagen?
Ja, ich habe vor, nächstes Jahr ist es soweit, da habe ich 25 Jahre, vor 25 Jahren die Diagnose MS bekommen. Es ging viele, viele Jahre lang sehr, sehr glimpflich ab. Und ich habe auch da schön drüber hinweg gelebt. Das war auch ganz gut so. Und irgendwann wurde es unübersehbar. Und dann kam der Gehstock dazu und dann kam irgendwann auch der Rollstuhl, in dem ich mittlerweile sitze, dazu. Und dann wurde es eben extrem deutlich und ich musste offen damit umgehen. Und jetzt kommen wir zum Thema Authentizität. Je mehr ich einfach offen damit umgegangen bin, umso eine höhere Wirkung hatte ich bei meinen Teilnehmern, bei meinen Zuhörern in den Vorträgen und umso höher war auch der Effekt bei den Menschen, die sagten, das stimmt, je näher man da dran ist und je mehr man es einfach nur lebt und das zugibt, umso höher ist die Chance, dass ich auch damit vernünftig leben kann. Ich kann es ja sowieso nicht groß ändern. Ich kann theoretisch ein bisschen was dann ändern, das tue ich auch. Aber letztendlich ist es so, die Situation ist so und jetzt die Frage, wie gehe ich damit um?
Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Dinge nicht zu verstecken, sondern einfach sagen, so ist die Situation.
Genau.
Weil A, lassen sich viele Dinge im Leben nicht verstecken und zum anderen, glaube ich, hemmt es einen auch selber in dessen, was kann ich denn überhaupt tun und wie kann ich meine Lage verbessern?
Ja, das ist ganz parallel auch zu dem, wenn Menschen auf der Bühne versuchen, eine Rolle zu spielen. Mhm. Das kostet so viel Energie, diese Rolle aufrechtzuerhalten, dass ich dann mich gar nicht mehr konzentrieren kann auf das, was ich eigentlich sagen will. Und genau das Gleiche gilt im Leben, wenn ich mich darauf konzentriere, dass ich irgendwas, was nicht funktioniert bei mir, versuche zu verstecken. Das kostet so viel Energie, dass es möglicherweise an anderer Stelle fehlt, wo ich es viel dringender brauche. Also von daher sage ich immer, geht offensiv damit um, egal was es ist, ob das eine Krankheit ist oder, keine Ahnung, ich bin sitzen gelassen worden von meinem Partner oder sowas. Und ich kann nur empfehlen, damit offensiv umzugehen, denn damit können auch die Menschen in der Umgebung viel besser klarkommen und viel besser umgehen. Mhm. Weil wenn ich das versuche zu verstecken, das merken trotzdem andere und dann wird es richtig schwierig, damit umzugehen.
Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist ja auch für jeden Menschen, was treibt jemanden an? Was lässt ihn die Situation bewältigen, die er hat, egal wie die nun mal jetzt aussieht? Was ist das bei Ihnen?
Das ist eine gute Frage. Ich habe da schon so oft drüber nachgedacht. Ich glaube, das ist einfach so ein Pragmatismus. Ich bin extrem pragmatisch. Also wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte, dann überlege ich mir nicht lange, warum geht das jetzt nicht? Das hält mich nur auf. Ich sage dann, was geht stattdessen? Was funktioniert stattdessen? Und was kann ich dann eben anderes tun? Und dieser Pragmatismus, der ist wie so ein roter Faden in meinem Leben. Das hat immer den Effekt, dass ich immer so ein Stück weit auf dem Boden bleibe und überlege, okay, ist jetzt die Situation, die ist nicht schön, was mache ich jetzt daraus?
Ich habe das neulich auch bei einem Kollegen von ihm genannt, den Herrn Boris Gründel, gesehen, der ja auch sagt, ich schaue nicht, was ich nicht mehr kann, sondern ich konzentriere mich auf das, was ich kann. Und ich glaube, das ist genau das, was einen dann wirklich motiviert, Dinge einfach anzugehen.
Ja, auf jeden Fall. Denn alles andere hält den Verkehr auf. Ich habe eine Überschrift in meinem aktuellen Buch, der lautet... Wenn du nach hinten schaust, kommst du vorne nicht weiter. Und das ist genau das. Man kann aus dem Vergangenen lernen, ohne Frage, aber man sollte das Vergangene nicht bejammern. Ach, mein Gott, hätte ich damals eine andere Entscheidung getroffen, dann würde ich heute, hasse aber nicht. Also nützt es auch nichts, darauf rumzukauen. Dann lieber zu sagen, okay, die Entscheidung war zu dem Zeitpunkt in dem Zusammenhang okay. Ich habe es nicht besser gewusst. Ich habe in dem Zusammenhang das so entschieden, weil das für mich in dem Moment okay war. Heute habe ich ein anderes Wissen. Aber das ist eben heute und ich kann ja heute Dinge anders machen und trotzdem sagen, und was ich in der Vergangenheit gemacht habe, ich mache mal einen Haken dran, war vielleicht nicht die Welt, war nicht so toll, aber ist halt passiert.
Ja, bei den Fundstellen, die ich ganz am Anfang zu Ihrem Namen ansprach, würden auf jeden Fall, nicht nur würden, fallen die Bücher heraus. Und Sie haben ja in den letzten Jahren noch eine ganze Reihe von Büchern geschrieben, die sich nicht nur mit dieser Krankheitsproblematik und den Lebensmotiven beschäftigen, sondern auch über Rhetorik und bis hin zur Belletristik.
Alles dabei. Also ich habe wirklich eine riesen Bandbreite. Mich kann man nicht in eine Schublade stecken. Oder sagen wir mal, die Schublade müsste ziemlich groß sein. Ich habe tatsächlich ein Buch über Rhetorik rausgebracht, nee, zwei Bücher über Rhetorik rausgebracht. Reden straffen statt Zuhörerstrafen und dann noch ein kleines Buch, Die geschliffene Rede. Dann habe ich mehrere belletristische Sachen gemacht. Ich habe eine Hilferomanreihe geschrieben. Das Ding heißt Hilfe, ich hatte eine glückliche Kindheit. Zweiter Teil ist Hilfe, mich liebt ein Traummann. Und der dritte Teil Hilfe, jetzt habe ich auch noch Erfolg. Klingt alles nach Luxusproblem und genau darum geht's. Was ist eigentlich mit Menschen, die vielleicht eine glückliche Kindheit hatten? Was ist denn mit denen, wenn denen was passiert? Ne? Stehen die dann hilflos da? Und daraus habe ich einfach mal eine Romanreihe gebaut. Und dann habe ich in Science Fiction geschrieben, das ist schon lange her. Und so weiter. Also von daher, ich bin mal ganz neugierig, was so als nächstes kommen könnte.
Schreiben ist mit Sicherheit eine Möglichkeit, eine große Menge an oder große Bereiche an Menschen zu erreichen. Und ich komme jetzt zu dem von Ihnen auch schon angesprochenen letzten Buch. Mhm. Einfach kann ja jeder. Und allein der Titel zeigt ja, in welche Richtung das Ganze geht. Mit dem Untertitel entdecke das trotzdem in deinem Leben. Und ich glaube, dieser Begriff trotzdem, das ist etwas, was ich jetzt auch nach unseren ersten Minuten, die wir zusammen verbracht haben, was, glaube ich, was Sie ausmacht.
Ja, ich bin ganz klar ein gelebtes Trotzdem, also ohne Frage. Ich sage mir immer, was kann ich denn jetzt trotzdem machen? Und oder trotz meiner Situation oder trotz meiner mittlerweile sichtbaren Erkrankungen und so weiter. Und ich habe für mich persönlich festgestellt, weniger drauf rumjammern, dass es eben irgendwas nicht mehr geht, als zu gucken, was kann ich trotz dieser Situation machen. Und ich habe wirklich tolle Menschen getroffen oder die sind auf mich zugekommen und haben mir wirklich wahnsinnig tolle Geschichten aus ihrem Leben erzählt, mit Schicksalsschlägen, wo man wirklich nur mit den Ohren schlackert. Und die haben es auch geschafft, trotzdem irgendwie wieder auf die Spur zu kommen oder zumindest sogar auf der Spur zu bleiben und ihr Leben im Griff zu behalten oder wieder in den Griff zu bekommen. Und das ist das war ein Riesenerlebnis, auch diese ganzen Geschichten aufschreiben zu dürfen. Also ich bin unheimlich froh und ich könnte, nachdem das Buch rauskam, könnte ich jetzt schon wieder zwei Bücher schreiben, weil jetzt jede Menge Leute kommen und sagen, boah, ich habe auch eine Geschichte und das ist toll. Also das zu sehen und sich ein Beispiel daran zu nehmen, dass Menschen trotz unterschiedlichster Schicksalsschläge oder Lebensereignisse es geschafft haben, ihr Leben zu leben.
Ja, was mir in diesem Buch auch besonders gefallen hat, Sie haben immer zum Ende eines jeden Kapitels so die wichtigsten Punkte einmal zusammengefasst, so in Schlagworten, die sagen, tu jetzt das oder hör auf zu jammern oder bedenke, was gestern passiert ist, ist geschehen und konzentriere dich auf die Zukunft. Das heißt, das sind so Dinge, die man sich im Zweifel auch rausschreiben und hinter dem Badezimmer spielen.
Ja, super Idee, finde ich gut. Vielleicht solltest du eine Kartensammlung rausbringen, wo diese ganzen schlauen Sprüche drauf sind.
Durchaus eine Idee, vielleicht ist damit ein neues Projekt geboren.
Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Und das war mir auch sehr wichtig. Also ich wollte nicht nur die Geschichte erzählen, sondern auch ein Stück weit mal meinen Senf dazu geben, was ich denke, was möglicherweise ein Erfolgsfaktor für diese Menschen auch war, weil sich das auch mit dem, was ich so erlebe und an mir erkenne, halt auch angleicht. Also das ist ganz ähnlich eigentlich. Erfolgsfaktoren, wie jemand trotz schwieriger Lebenssituationen klarkommt, die sind ganz ähnlich. Mhm. Und deswegen war es toll, das zu sehen und das verbindet sich einfach auch mit meiner eigenen Lebenserfahrung.
Ich habe mir diverse, also fast auf jeder Seite etwas angestrichen und mir entsprechende Zettelchen reingeklebt. Und ich werde natürlich auch in den Shownotes dieses Buch verlinken, wo man es bekommen kann, weil ich glaube, es ist ein extrem wertvolles Buch. Das muss man wirklich sagen.
Das freut.
Danke. Und ich habe ein Zitat mir rausgeschrieben, was mich auch besonders beeindruckt hat. Wir Menschen suchen wie das Wasser den Weg des geringsten Widerstands. Dieser Weg führt uns immer bergab. Denke mal darüber nach.
Genau.
Ich muss ganz offen sagen, ich habe einen Moment gebraucht und habe dann gesagt, ja, sie hat recht. Sie hat wirklich recht.
Ja, also ich sag mal, der Weg des geringsten Widerstands ist natürlich immer einfach. Aber einfach kann nicht jeder, wie das Buch schon heißt. Und ich habe einfach erkannt, wenn ich mich mal so ein bisschen auch mal gegen die Spur stelle, mal ein bisschen anstrenge, dann sind plötzlich irgendwelche Sachen möglich, die gar nicht mehr möglich schienen. Also es ist sehr viel machbar, aber ich muss selber dafür in Aktion treten. Und vor allen Dingen nicht darauf warten, dass irgendwie der Ritter auf dem weißen Pferd kommt und mich da quasi aus dem Sumpf wieder rauszieht. Da muss ich schon ein Stück weit selber für sorgen. Wobei mir auch ganz wichtig ist, sich auch mit den richtigen Menschen zu umgeben. Also wenn ich zum Beispiel nur Jammerer und Schlechtredner um mich herum habe, dann zieht mich das selber auch runter. Und wenn ich aber Menschen um mich herum habe, die anpacken und sagen, hey, das kriegen wir hin und Kopf hoch. Also es geht nicht darum, irgendwas schön zu reden, aber die so ein bisschen so eine Energie versprühen, wo man vielleicht ein Stück weit von mitnehmen kann. Das ist auf jeden Fall besser, um auch mit schwierigen Situationen klarzukommen. Also wirklich mal gucken, mit welchen Menschen umgebe ich mich überhaupt. Und sind es die nicht sogar manchmal schuld, dass ich möglicherweise ganz tief unten bin? Und manchmal ist es die eigene Schwester oder die eigene Mutter oder der eigene Vater. Und dann ist es schon mal nötig, ist es hart, aber es ist halt so, sich von diesen Menschen zumindest Abstand zu gewinnen, vielleicht sogar zu trennen. Dann ist die Chance höher, dass ich dann wirklich auch mein Leben lebe und nicht das, was andere Leute glauben, was ich zu leben habe.
Ja, denke ich auch. Also man sollte sein eigenes Leben leben und nicht gelebt werden.
Ja, genau so ist es, ganz genau. Und das machen viele Menschen. Und das finde ich schade, weil wir haben unheimliches Potenzial auf diesem Planeten, aber ganz viele Menschen leben ein Leben, was ganz weit weg ist von ihrem Eigentlichen. Also dem, was sie könnten, dem, was sie wollen. Und glauben, dass die Umstände schuld sind, dass es ja auch kein Wunder ist bei der Erziehung und. Also die machen immer einen auf Opfer, nach dem Motto, ich bin Opfer der Umstände. Und ja. Die Frage ist nur, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Glaubenssätze als junger Mensch mal mitbekommen habe, gelten die heute für mich denn auch noch? Da sollte ich mal vielleicht drüber nachdenken. Und wenn die Mama immer gesagt hat, stell dich hier nicht so in den Mittelpunkt und ich deswegen mich nicht auf Bühnen traue, kann ich aber drüber nachdenken, warum hat sie das gesagt? Vielleicht, weil sie selber Schiss hatte. Gilt das denn für mich auch? Ist es nicht sogar vielmehr so, dass ich eigentlich viel lieber auf Bühnen möchte? Also wirklich auch mal solche Sachen zu durchleuchten, ist ein ganz wichtiger Punkt, um einfach mal zu erkennen, was ist fremdgesteuert in meinem Leben und was kann ich möglicherweise selber in die Hand nehmen oder wieder in die Hand nehmen.
Und sicherlich dazu noch beginnen, was sind meine eigenen Werte zum Beispiel, für was stehe ich eigentlich? Richtig. Also nicht das, was man mir von der Schule oder von der Firma oder von wem auch immer dann von aufoktroyiert hat, sondern gesagt hat, für was stehe ich eigentlich?
Richtig. Es ist immer einfach, das zu glauben, was mir andere Leute aufdäulen wollen. Aber einfach kann jeder, also auf den Satz komme ich x-mal in dem Buch. Die Frage ist eigentlich viel mehr, was will ich? Und lebe ich vielleicht möglicherweise nach Werten, die total gegen mein Inneres angehen, also wirklich konträr zu dem sind, was ich eigentlich haben will. Und dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich möglicherweise wirklich den falschen Beruf ergreife oder schwer krank werde oder solche Sachen. Also das hängt ja irgendwo auch alles zusammen.
Was mich auch beeindruckt hatte, in dem ganz am Anfang sprechen Sie im Buch davon, dass Sie aus einer Festanstellung im öffentlichen Dienst irgendwann gesagt haben, nee, ich glaube, das ist es nicht und sind in das Wagnis Selbstständigkeit gegangen.
Ja, das war ja noch viel schlimmer. Ich hatte damals schon die Diagnose im Sack. Also ich habe ja wirklich mit dem Wissen, dass ich möglicherweise es vielleicht irgendwann nicht mehr kann, mich auch noch selbstständig gemacht. Und da können Sie sich ja vorstellen, was die Verwandtschaft drumherum für große Augen gemacht hat. Bei mir haben sie sich nie getraut, irgendwas was zu sagen, weil ich war immer jemand, der sagte, lass mich mal machen, ich mach schon. Das glauben die Menschen mir irgendwie komischerweise auch. Aber es war schon so, dass da zwei Dinge mit reinspielten. Einmal die Krankheit, Diagnose, wo ich nicht wusste, wo läuft der Hase hin. Und dann eben die Sache, einfach von jetzt auf gleich zu sagen, okay, hier bin ich, lieber Markt, nimm mich, kauf mich, ich mache jetzt Rhetoriktrainings und wer will mich? Und es ist völlig verrückt, es hat funktioniert.
Und ich glaube, damit ist es ja jetzt auch sozusagen, Sie sind ja jetzt noch nicht am Ende dessen, was Sie an Projekten machen. Es gibt ja nicht das allerneueste, aber das neue Projekt, Plan B, Mentoren. Ich habe den Begriff gelesen, haben darüber nachgedacht, ja, Plan B, gut, den hat der eine oder andere in der Tasche, sollte er zumindest vielleicht haben. Was bedeutet das bei Ihnen, Plan B, Mentoren?
Also die Ursprungsgeschichte ist ganz persönlich, weil ich vor bei fast zwei Jahren, mit Leuten zusammengesessen habe und dann gejammert habe nach der Bitte, boah, wenn das immer schlechter wird, wie soll ich dann noch mein Geld verdienen, wie soll ich, bababab. Ich war in so einem Negativrhythmus, also auch ich habe solche Phasen. Und dann sagte mir jemand, ey, wie wär's mit Plan B? Du wirst wieder fit und du wirst sie auf die Bühnen gehen und du wirst sie alle rocken. Und das hat bei mir irgendwas ausgelöst und deswegen war das Wort Plan B bei mir plötzlich ein ganz wichtiges Wort. Und ich habe gemerkt, dass das Wort möglicherweise bei vielen Menschen auch was auslöst, wenn ich selber in einer Sackgasse stecke oder merke, ich müsste jetzt eigentlich mal einen Umweg gehen. Das ist so eine Art Plan B. Also, und ich möchte gerne Menschen ermutigen, quasi den Kopf so ein bisschen drehen, weg von der Sackgasse, raus aus der Gasse und zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es denn stattdessen? Also wenn schon dieser eine Weg nicht mehr geht, welcher wäre dann möglich? Und das ist halt ein Plan B. Interessanterweise ist es oft so, wenn Menschen durch eine Krankheit, durch einen Schicksalsschlag oder was auch immer, plötzlich sagen, naja gut, jetzt muss halt Plan B her, ich muss irgendwas anderes machen, stellen die plötzlich fest, Moment mal, das, was ich jetzt mache, ist das, was ich eigentlich immer machen wollte. Also ist eigentlich der Plan B der Plan A. Und das ist total faszinierend. Also gerade solche Auslöser wie Krankheiten und so weiter sind oft bei Menschen so ein kleiner Kick in den Hintern, um dann wirklich mal endlich das auch zu machen, was sie eigentlich immer machen wollten.
Ich glaube, dafür gibt es ja auch diesen Satz, wer weiß, wofür es gut ist. Also ja, ich kenne selber mindestens einen Menschen, wo am Anfang die berufliche Entwicklung völlig anders sich entwickelt hat, der aus bestimmten Gründen eine andere Situation einfach umsetzen musste. Und heute sagt, das ist wahrscheinlich das Beste, was ihm im Leben passieren kann, weil er ansonsten gar nicht auf die Idee gekommen wäre.
Ja, ganz genau.
Sie würden dann also von außen sozusagen so ein bisschen von oben auf die Problemstellung schauen?
Also von oben schon mal gar nicht, sondern wirklich auf Augenhöhe.
Ja.
Ich möchte mit der Person zusammen mal gucken, wie ist die Situation?
Ja.
Welche Möglichkeiten ergeben sich daraus? Welche sind momentan eben nicht erreichbar? Und damit auch ein Stück weit erstmal einen Haken dran setzen und sagen, okay, gut, dann lassen wir das erstmal am Rand stehen und gucken erstmal woanders hin. Und dann gemeinsam Ideen entwickeln. Und ich habe also so ein Diagramm aufgestellt, das sieht man bei mir auf der Website unter Plan B. Da gibt es so ein Diagramm. Ich bearbeite mit den Menschen quasi drei Punkte, nämlich das eigene Denken, mit welchen Mitmenschen umgebe ich mich und in welcher Wirklichkeit lebe ich. Die Wirklichkeit ist ja immer das zwischen unseren Ohren. Und da ist immer die Frage, was nehme ich wahr? Also nehme ich eher die positiven oder die negativen Dinge wahr? Also das heißt, das Denken, die Mitmenschen und die Wirklichkeit, das sind so die drei großen Faktoren, mit denen wir uns beschäftigen. Und da gehört zum Beispiel dazu, mit welcher Sprache drücke ich mich aus? Oder was sind so meine Vorausgeher, wo ich sage, ich wirklich, an denen kann ich mich orientieren, das ist für mich ein Vorbild. Oder wie nehme ich die Umgebung überhaupt wahr? Eher negativ oder eher positiv oder neutral, so nach dem Motto, ist halt so. Und das sind alles so Punkte, die wir gemeinsam begucken. Und auf die Art und Weise entstehen schon mal so kleine Kippschalter, wo jemand merkt, ach so, Moment mal, da könnte ich ja genau das andere machen. Und das funktioniert vielleicht schon. Also wir gucken ein bisschen, wo ist der endgültige Impuls, um wirklich den Mut aufzubringen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt einen anderen Weg. Trotz allem.
Sie sprechen da, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt an, diese eigene Sichtweise. Das heißt, welchen Filter habe ich selber? Sehe ich alles negativ, alles grau? Oder sehe ich die Chancen und Möglichkeiten? Oder das, was ich positiv für mich gestalten kann?
Ganz genau.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger
Punkt. Und es ist viel mehr, als man denkt. Ja, weil oft ist es so, man steht in so einer Sackgasse und denkt, das war's, das geht nicht mehr und dann ist negativ. Aber dann wirklich mal die Chance ergreifen, sich umzudrehen und mal zu schauen, welchen Umweg könnte ich vielleicht gehen, welchen ganz anderen Weg könnte ich vielleicht gehen. Und daraus ergeben sich oft unglaublich interessantere Möglichkeiten, wenn man aus diesem Negativen erstmal rauskommt. Ne? Ein ganz wichtiger Punkt, das sage ich auch jedes Mal an dieser Stelle, es geht mir nicht um Menschen, die Depressionen haben. Das ist eine Erkrankung, die wirklich genau das Organ betrifft, über das wir hier gerade sprechen, was wir versuchen umzupolen. Und das ist, wenn das Organ selber angegriffen ist, dann wird es schwierig. Also da würde ich mich niemals aus irgendeinem Fenster lehnen und sagen, ich unterstütze auch solche Menschen. Wenn die mich suchen, weil die in mir irgendwas sehen, wo sie sagen, das hilft mir, schön, freue ich mich, das ist super. Aber ich würde mich niemals also da aufdrängen oder beziehungsweise ich weiß ganz genau, das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Aber sagen wir mal so Sachen wie zum Beispiel, jemand verliert seinen Job. Ja, und steckt in eine Sackgasse und sagt, das war's und ich bin pleite und so weiter und so fort. Und dann mal wirklich den Mut aufzubringen und wirklich auch mal die Kraft aufzubringen, was wäre, wenn ich jetzt das und das machen würde? Was käme dabei raus? Also wirklich mal aus diesem versperrenden Blick raus, hinein in eine andere Denkweise, in eine andere Sichtweise und so weiter. Und das ist so mein Job, wo ich die Leute so ein bisschen in die Hand nehme und so ein bisschen mit denen gemeinsam schaue, wo könnte man als nächstes hinschauen.
Das ist so ein Punkt, der sehr gut wirklich auch hier zu unserem Podcast Wechselzone des Lebens passt. Ja. Weil die Wechselzone ist ja genau die Situation, dass Menschen in eine Situation kommen, wo sie den Job unter Umständen verlieren, die Ehe möglicherweise auseinanderbricht, gesundheitliche Probleme kommen oder einfach man Dinge in Frage stellt, an Werten in Frage stellt, die man die letzten 30 Jahre gelebt hat. Ja. Oder die man gelebt wurde, um es vielleicht nochmal dieses Bild aufzunehmen.
Und dann den Mut aufzubringen und zu sagen, okay, die letzten 30 Jahre waren jetzt nicht so ganz meins, aber ich kann jederzeit entscheiden, zu jedem Zeitpunkt meines Lebens, ab jetzt werde ich es anders machen. Ja. Und es gibt niemanden, der uns das verbietet. Das glauben wir immer nur. Aber das stimmt gar nicht.
Oder wir haben Angst möglicherweise vor vermeintlichen Konsequenzen, was passieren könnte. Wobei, glaube ich, es ist erwiesen, dass die meisten Ängste, die wir uns vorstellen, real wohl gar nicht eintreffen werden.
Erstens und zweitens haben Menschen oft Angst, dass die anderen damit auf die Füße treten. Ich sage mal ganz klar und deutlich, wenn Menschen sich davon auf die Füße treten lassen, sollte man sich mit denen auch nicht umgeben. Ganz einfach. Deine Mitmenschen, welche sind das? Ne? Also wirklich mal hinschauen. Und wenn da Menschen sind, die mich ausbremsen, sagen, mach das nicht, weil, das ist ja deren Angst. Es muss ja nicht meine Angst sein.
Ne? Genau. Der sagt, du kannst das nicht, beschreibt eigentlich nur, dass er es nicht kann.
So, genau.
Genau, das ist, dass er es nicht kann. Sehr gut. Wenn ich jetzt dieses Angebot in Anspruch nehmen möchte, wie kann ich auf Sie zukommen?
Also wir sind momentan dabei, es aufzubauen. Wenn man bei mir auf planbmentorin.de mal drauf geht, dann sieht man, dass das so allmählich kommt. Ich würde ganz gerne in Zukunft Mentoring anbieten. Das heißt, Leute wirklich auch begleiten. Also entweder sehr aufwendig, also mit Termin hier vor Ort und 1:1 oder per Skype oder per Telefon. Oder es wird kleine Online-Programme geben, wo Menschen halt so nach und nach sich dann auch mal Fragen stellen können. Also so eine Art Coaching-Programm, was virtuell abläuft und so weiter. Also es wird verschiedene Angebote geben. Und im Zweifelsfall immer erstmal eine E-Mail an mich schreiben und dann gucken wir mal, was nötig ist.
Wohin die Reise gehen
kann. Genau, wohin die Reise geht und was vor allem auch gebraucht wird. Ja. Manchmal ist es wirklich nur Kleinkram. Manchmal ist es wirklich nur ein Perspektivwechsel.
Also ich stelle ebenfalls den Link zu ihrer Website auf jeden Fall in die Shownotes rein, weil ich das wirklich von der Art des Angebotes auch für eine ganz tolle Idee halte. Danke. Also ich meine, mit Coaching und so ist der Markt ja wirklich voll. Aber das, was Sie da beschreiben, ist eine andere Herangehensweise.
Ja, vor allen Dingen ist es Mentoring, es ist gar nicht Coaching. Coaching ist aber so ein bisschen, du hast selber deine eigenen Ideen und wo sind die? Als Mentor geht man auch schon mal hin und sagt, hier Freund, dreh dich mal andersrum, guck mal gefälligst dahin und dann guck mal, was dabei rauskommt. Also das heißt, ein Stück weit auch schon mal so ein bisschen so, Oberlehrer ist der falsche Ausdruck, aber so ein bisschen begleiten aus meiner eigenen Lebenserfahrung auch mal Sachen so mitgeben und an die Hand geben. Also es ist wirklich eine gute Mischung aus beiden. Und da wird immer geschaut, was ich für die jeweiligen Leute auch brauche, was die jeweils brauchen und wie wir am besten weiterkommen.
Und das Gute ist ja in der heutigen Zeit mit der Anbindung an diverse elektronische Medien, die wir haben, es muss nicht immer unmittelbar hier vor Ort in der Eifel geschehen, sondern man kann auch über Skype oder E-Mail an Sie herantreten.
Ganz genau.
Natürlich eine ganz tolle Geschichte. Mhm. Ja. Sie, wenn Sie heute 3 Aha-Sätze einem Menschen mitgeben müssten, an denen er sich orientieren könnte, wo man sagt, das sind so Leitplanken, das passt ja jetzt wieder zum Autorennen hier in der Eifel, an denen er sich orientieren kann. Mhm. Was würden Sie da sagen?
Also ein ganz wichtiger Punkt, weil das auch etwas ist, wo ich persönlich merke, das funktioniert einfach am besten, weg von den Jammerern. Das ist das macht den Freundeskreis möglicherweise relativ klein. Aber es hilft nichts, wenn mich Menschen umgeben, die mich runterziehen. Also wirklich zu gucken, wer jammert mich an, wer ist immer nur negativ unterwegs, damit ich davon nicht irgendwie negativ auch beeinflusst werde, sich davon wegbewegen, den Abstand finden. Dann zum Beispiel so Geschichten wie auch den Mut zu haben, zu sagen, irgendwie läuft das. Ich kriege das hin. wird schon funktionieren. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann funktioniert es vielleicht ein Jahr später. Also wirklich auch dranbleiben. Und das wäre der dritte Punkt, wirklich immer dranbleiben. Also ich habe oft Menschen, die sagen, ja, ich versuche es jetzt schon seit 3 Monaten, aber es tut sich ja nichts. Ja, so schnell geht das oft nicht. Also das ist schon eine etwas größere Kiste. Und ich habe einen größeren Vortrag jetzt gehalten Anfang des Jahres bei den Stuttgarter Rednernacht. Und da habe ich auch ganz klar gesagt, Leute, ich will aus diesem Rolli wieder raus. Ärzte gucken mich mit großen Augen an, sagen, hier, geht auf gar keinen Fall, kannst du vergessen. Ich weiß aber, dass es andere Menschen geschafft haben. Dass das nicht innerhalb von 3 Wochen geht, ist mir auch klar. Ich bin schon seit fast Jahren schon dran. Aber ich bleibe konsequent dran, weil ich glaube, es funktioniert. Und das ist auch so eine mentale Aufstellung. Ne? Also das wäre jetzt schon Punkt 4. Wie kann ich mich mental so positiv aufstellen, dass ich wirklich auch den Mut habe, dran zu bleiben?
Ich glaube, das ist ein wirklich hervorragendes Schlusswort gewesen. Danke. Also ich denke, es gibt unheimlich viel, was man da rausziehen kann. Wie gesagt, ich verweise wirklich nochmal auf das Buch. Einfach kann ja jeder, was wirklich ein Quell von sehr vielen gedanklichen Positionen ist, wo man sagt, ja, genau so ist es. Und das kann ich absolut unterschreiben.
Das freut mich, vielen Dank.
Ja, ich darf mich herzlich bei Ihnen für das Gespräch bedanken. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir so ein Gespräch in Zukunft nochmal
führen. Gerne, sehr gerne.
Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ich sage erstmal herzlichen Dank.
Ich danke auch.
Und ja, wünsche eine gute Zeit und viel Erfolg beim Plan B Mentoren.
Dankeschön. Und bei Ihrem Projekt genauso. Viel Erfolg.
Dankeschön. Das war das Interview mit der zauberhaften Katja Kerschkins. Wer mehr von Katja lesen, sehen und hören möchte, schaut einfach in die Shownotes. Ich wünsche euch eine hoffentlich nicht zu heiße Zeit. Lasst es euch gut gehen und ich freue mich, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Es grüßt euch, euer Thomas.